Das Bauhaus war schon in den 20er Jahren ein Streitpunkt gewesen, sehr politisiert und von den Rechten stark angefeindet. Das Institut war nicht nur wegen seiner ästhetischen Konzepte, also dieser internationalen Moderne, den Flachdachbauten, sondern auch wegen der allgemeinen neuen Lebensphilosophie, offene Partnerschaften, aber auch linke Aktivitäten der Bauhausstudenten sehr in das Fadenkreuz der rechten Parteien geraten. Und es waren nicht nur die Nationalsozialisten, sondern auch die Deutsche Nationale Volkspartei und die Hausbesitzerpartei. Es waren die lokalen Handwerker. Und als dann 1932 im Sommer die Rechtsparteien in einer Koalition an die Macht kamen, und das war ein Wahlversprechen gewesen, das Bauhaus zu schließen, sah man sich nun plötzlich in der Situation, was macht man damit? Reißt man es ab? Das war dann doch nicht möglich, weil die Bausubstanz ja wertvoll war. Aber das Bauhaus wurde dann nicht weiter finanziert und schon im Sommer 1932 in Dessau geschlossen.
Dessau gilt dann ab 1933 zum einen als deutsche Luftwaffenschmiede und ist zum anderen die Hauptstadt des GAUs Magdeburg-Anhalt. Dass hier dann so viel Rüstungsproduktion passiert, liegt auch an den Junkers Flugzeugwerken. Dass Junkers in Dessau produzierte, war ja auch mit ein Grund, weshalb das Bauhaus nach Dessau zog und hier die Nähe zur Industrie suchte. Nun werden die Junkers Flugzeugwerke zu einem wichtigen Standort der Aufrüstung für den Zweiten Weltkrieg. Wie sieht denn aber davor die Entwicklung dieses Unternehmens aus in den 20er und 30er Jahren?
Die Entwicklung von Junkers ging schon eigentlich in den 1890er Jahren los. Da fing es an mit Gasmotoren, sogenannten Gasviertel. Es ging weiter mit Messgeräten, Kalorimetern. Es ging dann in die Produktion von Heißwasseraufbereitern. Eigentlich die heiße Dusche im Badezimmer wurde in Dessau erfunden und auf der Weltausstellung in Chicago vorgestellt. Und Junkers lehrte außerdem an der Hochschule in Aachen, hat dort angefangen, sich mit Flugzeugbau zu befassen, einen Windkanal sich dort aufzubauen und hat dann in den Jahren des Ersten Weltkrieges bereits in Dessau in seinen Fabriken, die also eigentlich Gasgeräte herstellten, schon angefangen, Flugzeuge für den Fronteinsatz zu bauen. Ganzmetallflugzeuge. Das erste Ganzmetallflugzeug wurde in Dessau entwickelt. Zuerst noch mit Stahl, das war sehr schwer, fliegende Kaffeemühle genannt. Später kam dann Duraluminium dazu. Das ist ein Wellaluminium, das also besonders stabil ist gegen Verzerrung und Verdrehung und gleichzeitig auch leicht. Und dann kam ja der Versailler Vertrag und die starke Einschränkung der Flugzeugproduktion. Junkers hat trotzdem weitergemacht, hat auch international verkauft. Das war oftmals nicht so ganz einfach, aber hat seine Flugzeugproduktion zielgerichtet mit immer neuen innovativen Technologien, neuen Motoren aufgebaut, bis dann Ende der 20er Jahre wirklich Großflugzeuge in Dessau entstanden. Und Junkers selbst war ein Liberaler, der dem Bauhaus gegenüber aufgeschlossen war, der Moderne gegenüber offen war und der ja auch das Bauhaus unterstützt hat. Also die Metallrohrstühle wurden in den Junkers-Werkstätten experimentell erstmal gebogen. Die hatten die Einrichtungen dort. Und ja, auch Metallhausbau hat er betrieben. Und Junkers war eigentlich gar nicht so sehr darauf aus, wieder in die Rüstungsindustrie einzusteigen und wurde unter Druck gesetzt. Und als er nicht bereit war, tatsächlich sozusagen seine Werke vollständig auszurichten auf die militärische Produktion. Es kamen natürlich wirtschaftliche Probleme hinzu mit der Weltwirtschaftskrise, wurde er 1933 enteignet und die Nazis konnten alles dann tatsächlich dort investieren, um dort eines der größten Flugzeugwerke für den Aufbau der neuen deutschen Luftwaffe zu schaffen.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, das Bauhaus zieht 1932 unter Druck der Dessauer Regierung nach Berlin. Was passiert denn ab diesem Zeitpunkt mit dem Bauhaus-Hauptgebäude, aber auch mit anderen Bauhausbauten wie den Meisterhäusern?
Also das Bauhausgebäude wurde weiter genutzt. Zuerst zog die Landesfrauenarbeitsschule ein. Das war eine Hauswirtschaftsschule. Da haben die Mädchen, die waren so zwischen 16, 17, 18, nähen, kochen und so weiter gelernt. Es gab eine Gauwalter-Schule, also da wurden Nazi-Funktionäre ausgebildet. Es wurden Büros für die Junkers Flugzeugwerke, also Zeichenbüros, eingerichtet. Auch andere Architekturbüros wurden dort etabliert. Und als dann die großen Luftangriffe in Dessau waren, wurde das Dessau eben auch schwer beschädigt. Zu den anderen Gebäuden. Also die Bauten, die in den 20er Jahren in Dessau entstanden unter dem Bürgermeister Hesse, Fritz Hesse, die galten als ja kulturbolschewistisch und wurden wegen ihrer ja Flachdächer und außergewöhnlichen Form abgelehnt, aber natürlich auch, weil sie eher von der linksliberalen Politik her bestimmt waren, wie das Arbeitsamt zum Beispiel, ein Rundbau, der dann in der Presse einen Negativspitznamen bekam, der Hesse-Zirkus. Es war, muss man sich vorstellen, aus gelben Klinkern ein flacher Zylinder mit einem Glasschettdach. Das heißt, also das Licht kam von oben. Der Bau brauchte eigentlich gar keine Fenster, hatte aber einzelne Eingänge für jedes Gewerk, also Metallarbeiter, Holzarbeiter und so weiter. Dann auch nochmal nach Männern und Frauen getrennt. Wartezimmer, ein extra Trakt für die Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung. War alles sehr funktionell, sehr, sehr gut durchdacht, aber hatte eben keine Fenster. Und die Nazis haben dann eben noch zusätzliche Holzfenster reingesetzt in diesen zylindrischen Bau. Und damit ist natürlich ein bisschen was von der Eleganz der originalen Konzeption verloren gegangen. Andere Häuser wie die Meisterhäuser wurden ja an die Junkerswerke übergeben. Dort zogen dann Ingenieure ein. Die Wohnungen, die großen Ateliers wurden unterteilt. Es wurden die großen Atelierfenster vermauert und kleinere Fenster eingesetzt. Das Äußere war eigentlich gar nicht mehr so richtig zu erkennen. Und dann gab es noch von Richard Paulig, dem Büroleiter von Gropius, einige Bauten, 7 Zeilenhäuser, die gleich im Anschluss an die Siedlung Törpen errichtet wurden, 1930, die Miwok-Häuser. Und die bekamen dann ja Satteldächer und Gauben. Das heißt, die sollten zwar noch ein paar Wohnungen mehr aufnehmen, aber es kam vor allen Dingen darauf an, dass die sozusagen ihr modernistisches Erscheinungsbild verloren. Und das ist interessant, weil die Bauten der Junkerswerke, die zur selben Zeit entstanden, durchaus Flachdächer hatten und moderne Züge trugen.
Auf dieses Architekturverhältnis wollen wir vielleicht etwas genauer blicken. Das ist ja auch unser heutiges Bild der nationalsozialistischen Architektur, das steile Satteldach des Heimatstils, was dann im Kontrast gesetzt wird zum modernen Flachdach. Nun machten die Nationalsozialisten, die NSDAP, auch in Dessau Wahlkampf mit der Forderung, das Bauhausgebäude abreißen zu lassen. Und dazu kam es aber überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, man hat dieses Gebäude genutzt und hat es auch symbolisch besetzt, indem quasi dort ein Leo-Schlageter-Denkmal installiert wurde und man mit so einer NSDAP-Koryphäe quasi diesen Platz auch besetzte und umbenannte. Inwiefern kann man denn von diesen Beispielen ausgehend das Bild von Flachdach versus Satteldach an den Nachnutzung des Bauhausgebäudes auch ja korrigieren, revidieren?
Da gibt es gar nicht so viel zu revidieren. Der Schlageter Platz war einfach eine städtebauliche Neubesetzung. Wenn man denn schon dieses ungeliebte Bauhaus an dieser Stelle hatte, dann hieß das nicht, dass man jetzt besonders froh war, dass das Schlageter-Denkmal und dieser Schlageter Platz am Bauhaus stand, sondern man hat dem einfach etwas entgegensetzen wollen. Genau wie das Theater auch ein Gegenbau, das Landestheater, das Anhaltische Landestheater, ein Gegenbau zum Bauhaus war. Nun hatte das Landestheater auch Flachdächer, aber man muss sich vorstellen, das war eine andere Proportion, eine ganz andere Haltung als das Flachdach der Moderne. Die modernen Bauten sind oft horizontal orientiert und ausgebreitet und die Bauten der 30er Jahre waren, ja, wenn sie denn Verwaltungsbauten waren oder Präsentationsbauten, eher tempelhaft ausgerichtet. Und da machte der glatte Architrav und das Blockhafte einen sehr monumentalen, keinen modernen, sondern eher einen archaischen Eindruck. Das Satteldach war für Wohnbauten absolut verbindlich. Also wir haben in dieser Zeit keine Wohnbauten, die Flachdächer tragen. Da war eben doch wirklich diese Blut- und Bodenideologie prägend. Das hieß, dass also das deutsche Empfinden ja traditionelle Werte braucht und das Steildach eben in der deutschen Seele verankert ist. Und natürlich, es gab auch das Argument, dass eben die technische Seite des Flachdaches auch noch zu wünschen übrig ließ. Es kam eben immer noch Wasser durch. Es war eben noch nicht so richtig ausgereift. Aber diese ideologischen Vorbehalte gab es auf jeden Fall. Und da, wo eben die Nazis Flachdächer gebaut haben, sei es bei technischen Bauten, also bei den Verwaltungsgebäuden von Junkers, da waren eben auch Leute am Zuge, die sozusagen aus der technischen Elite kamen und auch relativ sozusagen in eigener Verantwortung bauen konnten. Aber da, wo es um Wohnungsbau in der Stadt ging, da war schon das Steildach gefordert. Und wir haben am Bauhaus selbst einen Fall, also es gab die Legende, dass die Nazis geplant hätten, dem Bauhaus ein Steildach aufzusetzen, dann wäre das gut gewesen. Das ist auch Quatsch. Wenn, dann hätten sie irgendwann das Bauhaus abgerissen, weil diese große Glasfassade und diese Fensterbänder und diese leichte, aufgegliederte, asymmetrische Komposition, die war ihnen zuwider. Die Nazis wollten schon etwas Straffes, etwas Monumentales, etwas vertikal orientiertes, etwas Symmetrisches haben. Und was da im Bauhaus gemacht wurde, das war schon 1933 am Prellerhaus, das ist das Wohnhaus der Bauhausstudenten, da wurde ein ganz leicht geneigtes Dach aufgesetzt, weil das alte Flachdach undicht war. Aber das konnte man von der Straße aus eigentlich kaum bemerken.
Bewegt man sich heute rund um die Bauhausbauten in Dessau, wie die Meisterhäuser, das Hauptgebäude oder die Siedlung Dessau-Törten, dann scheint ein großer Teil der sonstig bebauten Fläche eben aus der NS-Zeit zu stammen, Wohnbauten mit dem Satteldach. Das Bauhausgebäude beispielsweise, das stand in den 20er und frühen 30er Jahren noch weitgehend frei in einem Stadterweiterungsgebiet und alle umgebende Bebauung, die passierte erst ab den Jahren 33. Wohnungsbauten, aber auch wichtige Stadtbauten, das Dessauer Theater klang schon an, entstanden in der Zeit des Nationalsozialismus. Welche städtebaulichen Veränderungen wurden denn vorgenommen ab 1933 in Dessau und auch mit welchen Zielen?
Also es gab große Pläne für Dessau. Erstmal wurden natürlich Siedlungen gebaut für die Mitarbeiter von Junkers. Man muss sich vorstellen, dass vor der sogenannten Machtergreifung 33 unter 79.000 Menschen in Dessau wohnten. Das ging bis zu 140.000 hoch während des Zweiten Weltkrieges, wobei man sagen muss, dass zu diesem Zeitpunkt auch viele Zwangsarbeiter in Dessau waren. Auf jeden Fall kamen in den 30er Jahren sehr viele Leute nach Dessau. Man muss sich vorstellen, dass sich die Fläche der Junkerswerke etwa verdreifacht hat. Es waren riesige Werksanlagen, die dort entstanden, Hallen, andere Motorenprüfstände, technische Einrichtungen. Und um die Leute unterzubringen, wurden erstmal Barackenlager gebaut. Später konnte man dann daran gehen, eben diese Siedlungsbauten zu errichten. Das war massiv der Fall im Süden und im Westen der Stadt. Aber auch im Vorort Ziebig, im Nordwesten von Dessau und in den kleinen Dörfern auf der anderen Seite der Mulde, in Mildensee und in Waldersee, das damals noch eigenständig war und sogar ein kleines Rathaus erhalten hat. Das waren sozusagen die Sachen, die umgesetzt wurden mit kleinen Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, später dann Ende der 30er Jahre eher zwei, drei, viergeschossige Mehrfamilienhäuser, die dann im Karree angeordnet waren, manchmal auch in Zeilenbauweise. Was dann aber geplant war für die Gauhauptstadt, das ist sehr monumental gewesen. Man wollte mehrere Achsen durch die Stadt schlagen. Einmal eine Zufahrtsstraße zur Autobahn. Die Zufahrtsstraße selbst wurde ja gebaut, aber die sollte dann über die Muldbrücke quer durch den Lustgarten und das historische Stadtzentrum, da sollte sehr viel abgerissen werden, zum neuen Rathaus, wo der Stadtpark ist, geführt werden. Dieses neue Rathaus wurde nie gebaut. Und dann waren mehrere weitere Achsen geplant, von dort am Theater vorbei, über die Bahnlinie direkt zum Kornhaus, ganz monumental, dann an der Heidestraße, Franzstraße, Kavalierstraße entlang, eine große Achse nach Norden, ein ganz neues Wohnviertel im Südwesten von Dessau, also etwas zwischen Alten und Dessau gelegen, auch mit einer großen Achse, ein bisschen vergleichbar, vielleicht eine Nummer kleiner, aber doch vergleichbar mit dem, was für Germania, also Berlin, von Speer geplant war. Und zwei Gauforen waren geplant, eins direkt an der Mulde und eins an der Elbe mit großen, kalten Marmortempeln und Türmen mit, was weiß ich, Feuerschalen. Das Ganze dann mit Blick auf die Elbaue, weil man immer noch so diesen historischen Kontext hatte. Das war im Mittelalter die Grenze zum Slawengebiet und das ist hier so eine Art Frontlinie und hier wird sozusagen das deutsche Wesen zelebriert in seiner Abwehrbereitschaft gegen alle, die draußen stehen. Und dieses, obwohl wir eigentlich in Mitteldeutschland sind, schwang das immer noch mit. Dazu kam natürlich die Rolle der Landschaft, die ja schon in der Klassik und der Romantik wichtig war, aber von den Nazis dann auch noch heroisch interpretiert wurde, die großen Eichen auf der anderen Seite der Flüsse dann sozusagen für deutsches Wesen symbolhaft standen. Das muss man alles zusammen sehen. Es waren weitere Straßen geplant, eine Multuferrandstraße, die später erst in den 1970er Jahren ausgeführt wurde. Und das alles eben ja mit dem Verzicht auf originalen Charakter und originalen Baubestand des alten Dessau.
Mit all dem, was Sie jetzt gesagt haben, wird, glaube ich, schon klar, dass Dessau einen großen Zuwachs an Bevölkerungszahl hatte, aber eben auch an Baulichem, was sich in der Stadt dann befindet, ab 1933 bis 1945, was dort im Nationalsozialismus entsteht, bedingt durch die sich vergrößernden Standorte der Rüstungsproduktion, die es in Dessau gab. Sie haben es schon angesprochen, wenn man sich diese großen Industriearchitekturen ansieht, die in Dessau entstanden. Es wird dann oft auch von einer moderaten Moderne gesprochen. Dann sind das Bauten mit Fensterzügen, mit sehr ja, geometrischen Anordnungen, die jetzt gar nicht so weit weg sind von dem, was wir unter Neues Bauen und unter Bauhaus und so weiter verstehen. Vielleicht blicken wir da nochmal im Detail drauf. Wie kann man das denn zusammenbringen?
Es wird in der Regel oft von drei Stilen gesprochen, die im Nationalsozialismus verbindlich gewesen wären. Das wäre also der Heimatstil, Blut und Boden, hohe Dächer, kleine Fenster, Klappläden für den Wohnungsbau und für Bauten der Gemeinschaft, also HJ-Heim und so weiter. Dann der Neoklassizismus, das ist ein sehr stark ja, abstrahierter, vereinfachter Neoklassizismus, der mit Pfeilern, eher Pfeiler statt Säulen, manchmal auch Flachdächern durchaus, aber so, dass sie eben im klassizistischen Kontext in so einer Attika stehen, inszeniert werden. Und dann wird gesagt als dritte Gattung, dass der Funktionalismus für den Industriebau verbindlich wäre, also eine sachliche Architektur, die viel Licht hineinlässt und dem technischen Charakter der Produktion entspricht. Muss man sagen, dass wenn man sich ein bisschen genauer mit der Industriebau in der NS-Zeit befasst, auch hier diese Züge des Monumentalklassizismus deutlich werden. Man kann das am Beispiel der Werkhallen, der Montagehallen, also in denen große Flugzeuge standen, der Junkerswerke beschreiben, aber auch der Heinkel-Flugzeugwerke in Oranienburg, die in derselben Zeit entstanden. Das waren alles durchaus moderne Architekten. Aber wenn man sich diese Hallen anschaut, haben die eben an den Seiten nochmal 10 Meter etwa breite Mauerstreifen, die überhaupt nicht funktional notwendig sind, sondern wenn man davor steht, das Ganze nochmal wie in so einer Presse einspannen und dem Ganzen etwas angeblich Dauerhaftes, Monumentales geben, was aber gar nicht funktional notwendig ist. Die Flugzeughallen der 20er Jahre brauchten das nicht. Da gingen die Tore und die Fensterteile von einer Ecke zur anderen. Und das sind so Dinge, die auch dort im Detail spürbar waren und immer stärker in die Industriearchitektur reinkamen. Es gab von 1933 ein noch sehr modernes Kraftwerk für die Junkerswerke von Werner Issel. Das hätte durchaus noch in den 20er Jahren gebaut sein können. Sehr, sagen wir, eine große Maschine nach einzelnen Funktionsgruppen aufgegliedert. Ein zweites Kraftwerk in der Uthmannstraße, das ist 2000 abgerissen worden, das hatte dann schon Züge von einem großen Tempel. Sehr schmale, hohe Fenster und sozusagen was Weihevolles. Eine große Halle, in der tatsächlich die Erzeugungsschlacht für das Reich und den Endsieg auch sozusagen symbolisch gezeigt wurde nach außen in einer Form, die etwas Pathetisches hatte. Und das sind Dinge, die auch in der Industriearchitektur sich bemerkbar machten, an den Volkswagenwerken in Wolfsberg zum Beispiel, KDF zu dieser Zeit. Da gab es dann eben auch Treppentürme, Werksteingeschichten, gibt es übrigens in Dessau an den Junkerswerken auch. Das sind dann so Details, die dann doch einen Unterschied machen. Wenn man sich die Fenster anguckt, der Bürogebäude bzw. der Zeichengebäude des Motorenwerkes an der Altener Straße, das sind dann ja eher quadratische Fenster und nicht mehr die breiten Fenster, die sozusagen für die klassische Moderne typisch sind. Was man sagen kann, ist, dass es in der Architektur der NS-Zeit ein paar Charakteristika gab, die sich in all diese Varianten, in die ja doch etwas noch modernistische, in die heimatstilige und in die neoklassizistische Variante sozusagen eingebrannt haben. Auch Neoklassizismus gab es eigentlich ja vorher. Peter Behrens hat 1913 in St. Petersburg die Deutsche Botschaft gebaut. Die war auch monumental mit riesigen Kolossalsäulen. Heimatstil gab es auch vor dem Ersten Weltkrieg schon. Und die Moderne sowieso seit den 20ern. Aber etwas Charakteristisches war eine kalte, elementaristische Verhärtung der Formen. Es war ein hierarchisches Gesamtkonzept. Dabei aber diese Einzelformen wie Fenster und Eingänge sehr additiv und nicht vermittelt, sondern manchmal unvermittelt gegeneinander gesetzt. Das heißt, man hat durchlaufende Fenster, bum, 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 und ohne Bezug unten zu diesen Fenstern dann den Eingang. Das ist ein Entspannungsverhältnis, das sozusagen sehr kraftvoll, also auch ein bisschen energetisch wirken sollte, aber auch ein bisschen was Brutales hat. Andere Interpretationen des Neoklassizismus, des Heimatstils, auch der Modern natürlich, zeigen das Ganze doch etwas, verbindlicher und freundlicher. Zur Moderne, also es gab eine Härterei bei Junkers, auch Fensterbänder, durchaus kann man sagen, ein Bauhaus-Moment. Aber auf diesen Fensterbändern waren dann die Steine schaltgerecht gestellt. Das heißt, man deutete an, dass dort sozusagen eine mechanische Versteifung der Wand durch die Ziegelsteine sozusagen die Stabilität geben würde. Pustekuchen, das war ein Stahl drunter, das war nur angedeutet, das war nur sozusagen eine traditionalistische, ganz, ganz dezente traditionalistische Bemerkung sozusagen an der Fassade, dass hier doch klassisch gemauert worden sei. War es aber nicht, war bloß eine Blendfassade.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges werden auch tausende Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach Dessau verschleppt. Wenn wir jetzt gerade sprechen über die Baugeschichte Dessaus ab 1933, inwiefern prägte denn dann ab 1939 ein Lagersystem auch das Stadtbild?
Ja, das war ganz schön finster. Wenn man bei Google Earth, da gibt es Luftbilder, mal den Schieberegler der kleinen Uhr oben zurückdreht auf das Luftbild von 1943, das haben dann alliierte Luftbeobachter aufgenommen, dann sieht man, wie sich nördlich der Junkerswerke, aber auch südlich in Richtung Kochstedt hin, Alten hin, die Zwangsarbeiterlager ausbreiten, also in Zeilenbauweise. Da hat man dann sozusagen die Moderne auf ganz niedrigem, elementarstem, aber finsterem Niveau, aber eben in Baracken, das kann man eigentlich nicht als Moderne bezeichnen. Und man hat eben auch viele Kasernen, die um Dessau gruppiert sind. In Kochstedt eine Fliegerkaserne, man hat in Roßlau, die halbe Stadt besteht aus Kasernen, wenn man das so will, flächenmäßig. Man hat an der Elballee Kasernen gehabt, man hat nach Kühnau hin Kasernen gehabt. Also Dessau war militarisiert und tatsächlich von Zwangsarbeitern auch stark bevölkert und auch KZ-Häftlingen. Also es gab auch Außenlager vom KZ Buchenwald, zum Beispiel am Waggonbau oder am RAW, dem Reichsbahnausbesserungswerk, wo dann Kriegsgefangene, sowjetische Kriegsgefangene beschäftigt wurden. Und das war schon eine sehr finstere Seite von Dessau. Es gibt eine eigentlich, man könnte sagen, noch finsterere Seite. In Dessau wurde Zyklon B hergestellt. Die Zuckerraffinerie, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Rübenzucker gewonnen hat, hat dann seit den 20er Jahren Zyklon B, ein Blausäuremittel, das also zur Desinfektion von Getreidelagern genutzt wurde, hergestellt. Das war erstmal noch gar nicht jetzt auf den Völkermord hin ausgerichtet. Und dann ab 1941 mit der Wannsee-Konferenz und dem Beschluss zur Auslöschung der europäischen Juden wurde ein Nebenprodukt dieser Zuckerherstellung, diese Blausäure eben in ein Granulat gegeben und das wurde dort produziert und dann eben in Auschwitz und anderen Vernichtungslagern eingesetzt.